Der Bruder hat dem Herrn gedankt, dass er auf die Erde gekommen sei, um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Das ist doch ein gewaltiger Gedanke, dass der Schöpfer Himmels und der Erde Gemeinschaft sucht mit seinem Geschöpf, mit uns, der geschaffen hat, weil er uns in seinem Bilde schuf. Deswegen, wie Sauer sagt, weil er uns geadelt hat. Deshalb schreibt er vom Adel des Menschen. Und heute dürfen wir noch in einem Lande weilen, das uns aufruft zur Buße, zum Dank, zum Gebet. Ob das gemeint ist oder nicht, es steht da auf dem Kalender. Und das ist ein Ruf an uns, noch einmal zu bedenken, wozu wir da sind. Wenn die anderen es nicht tun, wir wollen es tun. Wir wollen unsere Gemeinschaft mit unserem Herrn ernst nehmen. Bevor wir weitergehen, wir kamen gestern Abend bis zu Vers 8 in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Bevor wir weitergehen, möchte ich noch auf einige Verse eingehen, über die ich mich nochmal wieder Gedanken gemacht habe. Zum Beispiel 2, Vers 14. Die wurden übersprungen praktisch. Aber da liegen einige Gedanken, die wir für uns vielleicht notieren sollen. Denn ihr wurdet, Brüder, Nachahmer der Gemeinden Gottes, die in Judäa sind und in Christus Jesus, weil ihr auch dasselbe erlittet. Nun kann man meinen, Nachahmer sei hier unfreiwillig. Was können schon die Thessalonicher dafür, dass sie leiden müssen von ihren Stammesleuten? In dem Sinne, dass sie leiden, sind sie natürlich ähnlich geworden den Gemeinden in Judäa, die ebenfalls von ihren Volksgenossen zu leiden hatten. Was ist daran anzuerkennen? Was ist daran lobenswert? Warum erwähnt der Apostel das? Der Begriff Nachahmen ist nicht nur ein passiver oder ein Ähnlichwerden, sondern ein aktiver Begriff. Man will einem anderen ähnlich sein. Und das bleibt hier nicht aus. Es findet statt inmitten dieser Situation. Die Situation ist ähnlich und inmitten dieser ähnlichen Situation wollen sie auch ihren Brüdern und Schwestern in Judäa ähnlich sein. Nachahmer der Gemeinden Gottes, die in Judäa sind und in Christus Jesus. In Christus Jesus sind sie Brüder und Schwestern. Sie sind also nicht nur in einer anderen Gegend und also fern von ihnen, sondern sie sind nahe in Christus Jesus. Obwohl sie neue Christen sind, sind sie eins mit jenen, weil ihr auch dasselbe erlittet von den eigenen Stammesleuten, so wie sie es von den Juden erlitten, die auch den Herrn töteten, Jesus, und die eigenen Propheten vor dem schon, und euch verfolgten. Dies ist interessant. Das heißt, die Gemeinden Judas werden von Juden verfolgt, die Thessalonicher werden von ihren Stammesleuten verfolgt, heißt es in Vers 14. Aber nicht nur von Makedoniern, Thessalonich lag in Makedonien, nicht nur von solchen, sondern auch von Juden, die dort angesiedelt waren. Das heißt, die Juden verfolgten die Propheten, sie verfolgten Jesus, Sie verfolgten die neuen Christen in Judäa und jetzt haben sie auch diese neuen Christen in Thessalonich und Makedonien verfolgt. Die Situation verengt sich also. Nicht nur eine Ähnlichkeit, sondern sie gehören jetzt tatsächlich zu demselben Volk, das verfolgt wird. Und Gott nicht gefallen und allen Menschen Gegner sind. Uns hindern zu denen, die von den Völkern sind, zu reden, damit sie gerettet werden, um das Maß ihrer Sünden allezeit aufzufüllen. Paulus hat immer noch nicht gesagt, worin sie jene nachgeahmt haben. Aber das dürfen wir wohl wissen, oder uns, das können wir uns schon denken, was die Standhaftigkeit betrifft. Sie haben ausgeharrt. Denn das ist der Sinn Gottes bei der Prüfung, dass wir, wie Petrus sagt, als Gold uns herausstellen, als echt, denn Gott hat uns als Gold vor seinen Augen geschaffen und das soll sich bewähren. Und diese hatten sich, also wie die Christen in Judäa, sich bewährt. Sie waren nicht untergegangen in diesen Prüfungen. Noch einiges zum Ende von Vers 16. Aber der Zorn ist auf sie gekommen, um ein Ende zu machen. Zu machen wird hier hinzugefügt, wegen der Notwendigkeit, es zu vervollständigen. Manchmal ist der griechische Satz sehr knapp, weil in einem Wort manchmal mehr liegt als im Deutschen. Wir brauchen im Deutschen manchmal mehr Wörter, um dasselbe auszudrücken. Der Satz ist nicht einfach zu übersetzen, aber ich denke, dass dieses die deutlichste Wiedergabe wäre. Der Zorn, welcher Zorn? Nun, Gottes Zorn. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt, denn Gott hat sich in Christus Jesus geoffenbart und Christus oder Jesus wollten sie nicht als den Christus anerkennen. Daher entsteht die Verfolgung. Deshalb verfolgen sie auch die Anhänger von Christus. Der Zorn Gottes ist auf sie gekommen, um ein Ende zu machen. Was für ein Ende? Ich meine persönlich, dass Paulus hier an das Ereignis denkt, das dann nach seinem Tode eintrat und wir als das, als den Kollaps von 70 nach Christus kennen. Nach dreijährigem Widerstand, etwa dreijährigem Widerstand, tilgen die Römer unter Titus, dem General Titus, diesen Widerstand. Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört. Ein Ende des Volkes Israels in ihrem Lande. Seitdem sind sie zerstreut unter den Völkern. Sie haben begonnen, sich zu sammeln. Und das ist ein Zeichen nach Ezekiel 37, dass das Ende sich naht, die Wiederkunft Christi sich nähert. Aber seitdem, seit 70 nach Christus, ist das Volk nicht mehr so im Lande wie vorher. Die nächste Stelle ist 3, Vers 5. Übrigens, Jesus hatte auch das auch angekündigt, was Paulus hier ankündigt, dass ein solches Ende Israel bevorstünde. Lukas Kapitel 13, das Gleichnis vom Feigenbaum. Er soll abgehauen werden. Und der Gärtner sagt, lass ihn noch stehen, noch ein Jahr. Ich persönlich bin auch der Meinung, wie einige andere, dass Jesus eigentlich 4 Jahre auf dieser Erde gedient hat, nach seiner Taufe. Und dass dieses Gleichnis in Lukas 13 nach dreijährigem Dienst gesprochen wird und dass nach einem Jahr darauf Jesus gekreuzigt wurde. Jesus stirbt anstelle des Volkes. Aber das Volk nimmt ihn nicht an, als Volk und muss dennoch das verheißene Los auf sich, über sich ergehen lassen. Kapitel 3, Vers 5. Deswegen, da ich es auch nicht länger ertrug, schickte ich einen, Timotheus, um euren Glauben zu kennen. Ob nicht der Versucher euch versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich geworden wäre. Nicht überhaupt vergeblich gewesen wäre. Denken wir an das, dass er über die Thessalonicher in Kapitel 1 schreibt. Am Anfang ebenfalls von Kapitel 2. Sehr anerkennenswertes. Und dennoch, sagt der Apostel, wären sie nicht im Glauben geblieben, wäre seine Arbeit vergeblich gewesen. Dann hätte er gar nicht nach Thessalonich kommen müssen. Übrigens haben wir hier in 3 Vers 5 dasselbe Wort, das wir in Kapitel 2 Vers 1 hatten, wo wir uns ja überlegten, wie soll das Wort Lehre aufgefasst werden. Das heißt, was ist Lehre? Der Einsatz der Missionare Paulus, Silvanus und Timotheus oder das Ergebnis? War es ohne Erfolg? Offenbar nach diesem Vers geht es weniger um den Einsatz von Paulus und seinen Mitarbeitern als um die Frucht. Diese Frucht sollte nicht vergehen und also die Arbeit dann vergeblich gewesen sein, ohne endgültiges Ergebnis, sondern Paulus leistet Nacharbeit durch den Besuch von Timotheus, durch das Entsenden von Timotheus und durch diese Briefe, damit sie fest im Glauben bleiben. Mit Kapitel 4, Vers 1 beginnt der lehrmäßige Teil des Briefes, der zweite Hauptteil, der dann bis Kapitel 5, Vers 24 sich erstreckt. Und der erste Abschnitt in diesem Lehrteil wären die Verse 1 bis 12 in Kapitel 4, wo Paulus einige Bitten an die thessalonischen Christen richtet. Die erste Bitte haben wir in 4 Vers 1, den ich mir noch einmal etwas näher angeschaut habe und ich wollte ihn noch einmal lesen mit einigen Einfügungen, sodass man den Gedanken etwas besser erfassen kann. Ich habe meine Meinung etwas geändert in Bezug auf die Bedeutung dieses Verses. Die Formulierung ist etwas schwierig, aber ich will versuchen, es noch klarer zu machen. Zum Gebliebenen also, Brüder, zu dem, das noch geblieben ist, oder das zu sagen wäre, wir bitten euch, da könnte man einen Punkt setzen, und Paulus könnte gleichsam fragen, wie bitte ich, oder die Thessalonicher könnten diese Frage an ihn richten, wie wird gebeten? Wie bittet er? Und der nächste Satz, wir rufen euch auf, wäre also die deutliche und die nähere Form, eine nähere Erklärung der Form des Bittens. Wir rufen euch auf, und zwar im Herrn Jesus. Das ist die Art des Bittens. Wieder können wir einen Punkt setzen. Dann können wir eine neue Frage stellen. Wie rufen wir auf? Die erste Frage, wie bitten wir? Wir rufen auf. Aber wie rufen wir auf? Doch diese Frage beantwortet Paulus. Paulus begründet gern. Deshalb seine langen Sätze, verschachtelten Sätze. Wir rufen euch auf, dementsprechend, wie ihr von uns Unterweisung empfingt. Eigentlich nichts Neues im Grunde. Ich wiederhole, Paulus ist ein guter Pädagoge. Es muss immer wiederholt werden. Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit, hörten wir, als wir jünger waren. wie ihr von uns Unterweisung bereits, könnten wir hinzufügen, empfingt. Und zwar, wie ihr zu leben hättet und Gott angenehm zu sein hättet. Darüber sprach ich und dazu rufe ich wieder auf. Das ist meine Bitte. Und warum rufen wir euch auf? Damit ihr in reicherem Maße zunehmen möchtet. Deshalb, das ist unser Wunsch. Das wäre die erste Bitte, dass ihr also zunehmen möchten, wie er es schon gesagt hatte, und zwar in reicherem Maße. Eine zweite Bitte hätten wir in den Versen 9 bis 12. Und diese Bitte betrifft die Liebe. Dort machen wir jetzt Fortsetzung mit der Besprechung des Textes. Wir lesen die Verse 9 bis 12. Was die Bruderliebe betrifft, habt ihr, wir könnten hinzufügen, in heutigem Deutsch versuchen wir uns sehr präzise zu formulieren, wenigstens ist das üblich geworden, tut man nicht immer so in der Heiligen Schrift. Das müssen wir vom Zusammenhang erkennen. Was die Bruderliebe betrifft, habt ihr eigentlich nicht nötig, dass euch darüber geschrieben werde. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt. Wie hat Gott sie gelehrt? Wie Mohammed das lehrt, aus heiterem Himmel durch eine Stimme. Da kam plötzlich eine Stimme, die wurde in Thessalonich laut und Gott hat sie gelehrt, wie sie leben sollten. Nein, die Juden hatten das Wort Gottes, die Heiden vernahmen es ebenfalls über die Juden. Paulus war dort gewesen, hatte es verkündet und noch einmal fasst Paulus zusammen, was er schon vorher gesagt hatte, in 2 Vers 13, glaube ich, war es, was ihr aufnahmt, und ich bin dankbar dafür, dass ihr es aufnahmt, aber was ihr da aufnahmt, das war Gottes Wort in Wahrheit. Das betont er. Und weil sie es als Gottes Wort in Wahrheit aufnahmen, dadurch erklärt sich auch ihre Standhaftigkeit in der Verfolgung. Denn wären sie nicht überzeugt gewesen, dass sie Gottes Wort aufgenommen hatten, dann wären sie weicher gewesen und nachgiebiger gewesen, wenn der Druck gekommen war. Also was die Bruderliebe betrifft, habt ihr nicht nötig, dass geschrieben werde, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das heißt, sie wissen also um dieses Gebot. Und das müsste eigentlich nicht gesagt werden. Denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Makedonien sind. Das anerkennt er also. Sie haben das Wort und sie beherzigen es und sie tun es. Was bleibt denn auch übrig zu sagen? Warum schreibt er dieses? Nun einmal, um sie zu ermutigen durch Anerkennung. Aber zum Zweiten, wir rufen euch aber auf, Brüder, darin noch mehr zuzunehmen. Liebe ist nämlich wachstumsfähig. Lass es nicht dabei bewenden, dass ihr diese Liebe bereits geäußert habt. Paulus sagt, schreibt an die Römer und sagt, die Liebe bleibt man immer schuldig. Diese Schuld hat man nie ganz abgetragen. Die bleibt. Wir schulden es einander, weiter zu lieben. Die haben wir nie abgetragen. Und zwar, sagt er hier, noch mehr zuzunehmen, wie er schon vorhin gesagt hat. Also die Zunahme soll selbst zunehmen. Die Beschleunigung soll da offenbart werden. Wir rufen euch aber auf, Brüder, wieder hier nicht ermahnen, sondern aufrufen, darin noch mehr zuzunehmen. Und, auch dieses wäre zu sagen, dass ihr ernstlich bestrebt seid, stille zu sein. Das könnte sich manch einer zu Herzen nehmen, nicht wahr? Wir sind viel zu laut geworden. dass ihr ernstlich bestrebt seid, stille zu sein. Es soll ein Ernst an den Tag gelegt werden, um gehorsam zu sein an dieser Stelle. Das Wort des Paulus soll hier ernst genommen werden. Denken wir auch an das Ende des Briefes, wo Paulus sehr ernste Worte hat an die, die seinen Brief nicht ernst nehmen. Bereits in Vers 8 oder 7 war es, hatte er gesagt, wer dieses beiseite setzt, setzt Gott zur Seite, nicht auf die Seite, nicht nur an mich als Mensch. Dass ihr ernstlich bestrebt seid, stille zu sein und die eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu wirken, so wie wir euch anwiesen, damit ihr einen wohlanständigen Wandel führt gegenüber Außenstehenden und ihr von niemandem abhängig seid. Zwei Gründe. Die wollen ernst genommen werden. Gestern erinnerten wir uns daran, dass das Arbeiten für die Heiden etwas Fremdes war. Wer arbeitete, der war zu verachten. Die Sklaven, die mussten arbeiten. Die Handwerker waren wie Sklaven, verächtlich in den Augen der Freien. Paulus adelt die Arbeit. Sie stammt aus der Zeit im Paradies. Gott hat, als er den Menschen schuf, ihm Arbeit gegeben. Sofort gab es eine Aufgabe und diese Arbeit wurde geleistet als sündloser Mensch. Arbeit ist nicht Strafe für den Menschen. Sie gehört nicht als Arbeit in das Wort Gottes an Adam nach dem Sündenfall. Die Erschwerung der Umstände der Arbeit, das war, was hinzukam. Schweiß, Energieverlust, das kam hinzu. Aber die Arbeit selbst war von Gott geschenkt, gegeben. Sie war ein Geschenk für Adam und Eva. Sie durften ihrem Schöpfer dienen. Und das Heil in Jesus Christus stellt dieses wieder her. Wir sind neu gerufen in den Dienst unseres Schöpfers, ihm zu dienen, für ihn da zu sein, in jeder Hinsicht. Paulus lebt das aus vor Juden und Heiden in Thessalonich, zusammen mit seinen Mitarbeitern. Und er ruft die thessalonischen Christen auf zu einer hohen Ethik an dieser Stelle. Damit, wozu? Damit ihr einen wohlanständigen Wandel führt gegenüber Außenstehenden, als Zeugnis gegenüber Nichtchristen. Übrigens, hier sehen wir, dass im Neuen Testament ein Unterschied gesehen wird zwischen Christen und Nichtchristen, Gemeinde und Nichtgemeinde. Die einen sind drinnen, die anderen sind draußen. Es gibt eine klare Grenzlinie zwischen Volk Gottes und Volk dieser Welt. Das will man nicht immer anerkennen. Diese Grenze verwischt man. Aber die soll bleiben und sie soll beachtet werden. Und sie soll ausgelebt werden. Aber wir sollen uns nicht abschotten. Wir sollen uns nicht einfach abgrenzen und keinen Verkehr haben. Dann müssten wir den Planeten räumen, meint Paulus. Aber gegenüber diesen Außenstehenden, die uns zuschauen, die uns sehen, sollen wir einen Wandel führen, der im Zeichen des Gebotes Gottes steht. Das heißt, Christen sollen in ihrem Leben zeigen, wie Gott ist. Was sie lieben, soll das sein, was Gott liebt. Wenn sie arbeiten, wenn sie emsig sind, wenn sie fleißig sind, dann stellen sie dar, dass ihr Gott, dem sie dienen, ein solcher Gott ist, der das gern hat, wenn seine Leute mit der Hand arbeiten und fleißig sind und ihre eigenen Angelegenheiten besorgen. Zweiter Grund. Der erste Grund betraf Außenstehende. Der zweite Grund betrifft Innenstehende. Und ihr von niemandem abhängig seid, von keinen anderen Gläubigen. Natürlich auch nicht von Außenstehenden, das schon gar nicht. Aber Die Gemeinde ist ja ein Leib Christi. Und es wird im Neuen Testament erwartet, dass wir einander annehmen, dass wir schauen, wo hat's Not, und dass wir dann zugreifen und unter die Arme greifen, einander helfen. Allerdings sagt Paulus, und das schreibt er gerade an diese Gemeinde, wenn jemand nicht arbeiten will, wenn es daran liegt, dass er arm ist oder nichts zu essen hat, nun dann lasst ihn, dann soll er mal spüren, gebt ihm nichts zu essen. Dort nicht geben, wenn er bittet. Ja. Da sehen wir, dass das Wort von Jesus eine Grenze hat. Ja. Dort hatte es auch seinen Zusammenhang. Hier sagt Paulus, durch ein Wort von Christus, dass man einem Menschen, der nicht arbeiten will, nicht Geld geben sollte. Das sollten wir vielleicht auch unserem Staat sagen, nicht wahr? Ihr von niemandem abhängig seid. Gutes Wort. Sehr praktisch. Natürlich gibt es Einheiten in der Gesellschaft. Was heißt, ihr nicht abhängig seid? Nicht notwendigerweise das Individuum, sondern die Zelle, die Familie, die Gott geschaffen hat. Da ist der Vater angesprochen und alle, die zu dieser Einheit als eine kleine Gemeinde, als ein kleines Gemeinwesen angesprochen sind, damit ihr von niemandem abhängig seid. Weiter mit Vers 13 kommen wir zu einem zweiten Abschnitt innerhalb dieses zweiten Hauptteils des Briefes. Da geht es um die Wiederkunft Jesu Christi. Über Christi Wiederkunft wäre da also die Überschrift. 4,13 bis 5, Vers 24. Erster kleiner Abschnitt über die Entrückung bis zum Ende des Kapitels, bis zu Vers 18, 13 bis 18, über die Entrückung. Was ist das Anliegen des Apostels bei diesem Thema? Dieses Anliegen gibt er in Vers 13 weiter. Ich will aber nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder. Diese Ausdrucksweise treffen wir immer wieder an bei Paulus. Gott will, dass wir lernen. Gott will, dass wir wissen. Gott will, dass wir Kenntnis haben. Wir dürfen neugierig sein. Wir dürfen wissen wollen. Wir dürfen forschen und sollen forschen. Und Paulus will uns gern Antwort geben. Gott will uns gern Antwort geben. Und wo wir es nicht verstehen, da dürfen wir bitten, dass er uns das Auge öffnet. Wie oft kommt man nicht in seinem Bibellesen in eine Sackgasse? Ja, wie geht es jetzt weiter? Was bedeutet das eigentlich? Und übrigens, wie oft hat man etwas gelesen und gemeint, man verstand es, und plötzlich kommt da eine Nuss oder ein Stein an die Oberfläche. Und jetzt mit einmal weiß ich nicht, was der Vers eigentlich sagt. Denn ich habe ihn etwas näher gelesen. Ich habe hier etwas gesehen, das ich noch nie gesehen hatte. Ich meinte, ich verstand es, weil die deutsche Vokabel mir schon geläufig war. Aber das heißt noch nicht, dass ich vom Zusammenhang den Inhalt, den schriftlichen Inhalt erkannte. Plötzlich wird mir das zu einem Problem. Und dann darf man beten, Herr, öffne mir die Augen. Nicht damit ich sehe, Psalm 119, sondern und ich werde sehen. Ganz einfach. Und ich werde sehen. Nicht nur ist da eine Absicht ausgedrückt, sondern da ist eine Verheißung. Öffne mir die Augen und dann werde ich sehen. Wenn Gott unsere Augen auftut, dann hat er nicht nur die Absicht, dass wir sehen, sondern die Verheißung ist da. Wir werden dann sehen. Psalm 119, Vers 18, denke ich. Ich will aber nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder. Brüder, Brüder, sagt er, nicht Schüler. Er ist ein Lehrer, aber wie Spurgeon, er war wohl Fürst von Predigern durch seine Begabung und Leistung, aber man sagt ihm nach, Er war wirklich ein Bruder unter Brüdern. Der wahre Lehrer ist ein Bruder seiner Schüler. Er stellt sich auf ihre Ebene. Ich denke, es ist der Psychologe Campbell, der sich sehr viel mit Kindern befasst hat, der sagt, wenn wir mit Kindern sprechen, ist es gut, wenn wir uns auf ihre Ebene stellen und Auge in Auge schauen. Die Kinder sind kleiner als wir. Gut, dann bücken wir uns oder wir setzen uns. Und auf derselben Ebene schauen wir das Kind in die Augen und sagen ihm, was wir ihm gern sagen möchten. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, wie Kinder zu werden, um unseren Kindern zu helfen. Wenn wir erwachsen werden, dann verlieren wir vieles von unserem Kindsein. Und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite sollten wir nie etwas Kindliches verlieren. Und es muss oft neu gelernt werden. Wie ich gestern wohl sagte, dieser jüdische Bruder, hieß Wolf, sagte, man muss schon lernen, als Jude, den Juden ein Jude zu werden. Es will gelernt werden, als Erwachsener, dem Kinde ein Kind zu werden. Und Paulus kommt nicht von oben herab, sondern er stellt sich auf die Ebene, setzt sich zu ihnen gleichsam und sagt, Brüder, ich bin einer von euch. Ich bin etwas weiter unterwegs und darf von daher auch einiges sagen. Der Herr hat mir einiges deutlich gemacht, ich bin sein Prophet und auch von daher darf ich euch etwas sagen. Das möchte ich euch weitergeben. In Betreff der Entschlafenen, hier war eine Lücke in ihrer Information. Deshalb hatten sie Mühe mit einigen Fragen. In Betreff der Entschlafenen will Paulus nicht, dass sie in Unkenntnis bleiben. Damit ihr nicht auch traurig seid. Da ist es wieder. Gott will, dass wir froh sind. Er will nicht, dass wir trauern. Solange wir hier auf dieser verfluchten Erde sind, werden wir Traurigkeit erleben. Aber im Tränental dürfen wir Brunnen graben und immer wieder erleben, dass Gott ein Lied gibt in der Nacht, wie es im Alten Testament steht, ich denke bei Jesaja. Lieder in der Nacht, Brunnenquellen im Tränental, Psalm 84. Damit ihr nicht traurig seid. Man weint zwar, aber tief im Herzen muss man nicht verzagt traurig sein, sondern Hoffnung haben. Und seit dieser Vers geschrieben worden ist, so dieser Abschnitt, stehen Leute, Christen, anders am Grab oder am Sarg. Sie haben eine Hoffnung. Die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, so wie die anderen, die nicht eine Hoffnung haben. Welch ein trauriges Wort. Das ist traurig. Wenn man keine Hoffnung hat, keine Aussicht auf Veränderung. Keine. Das erinnert an Epheser Kapitel 2. Ab Vers 11 bespricht Paulus die Versöhnung von einer etwas anderen Seite. Und spricht von den Heiden, die keinen Gott haben, ohne Gott in der Welt, in dieser Welt, ohne Gott. Man stelle sich vor, ich meine, das ist in einem Bild festgehalten worden, irgendwo. Man ist der Einzige auf diesem Planeten. Er ist verwüstet. Kein anderes da. Im ganzen Weltraum ist keiner da. Aber ich bin da. In der Welt ohne. Ohne Gemeinschaft. Ohne einen Gott. Ohne jegliche Verheißung, dass etwas anders werden wird. Das können wir uns nicht vorstellen. Die keine Hoffnung haben. Dazu kam Jesus, damit wir Hoffnung hätten und Gemeinschaft hätten mit Gott, die diese Gemeinschaft wiederhergestellt würde. Und wir froh würden, denn wir sind für diese Freude geschaffen. Der zweite Gedanke, das war das Anliegen des Apostels in Bezug auf die Entrückung, damit sie Kenntnis haben und damit sie freudig werden und eine Hoffnung haben. Vers 14, mit Vers 14 bis Vers 16 spricht Paulus darüber, dass Jesus mit den Entschlafenen kommt. Er hat von den Entschlafenen schon in Vers 13 gesprochen. Das ist kein Seelenschlaf. Das ist der Tod, der mit Schlaf verglichen wird. Und zwar warum? Wenn wir schlafen, erwarten wir, dass wir wieder aufwachen. Und für uns, die wir Jesus gefunden haben, ist der Tod wie ein Schlaf, weil wir wieder aufwachen werden. Wir werden erweckt werden. Das ist also ein Bildwort, das von der Auferstehung spricht. Dass der Tod für uns etwas Vorübergehendes ist, weil wir eine Hoffnung haben. Die Hoffnung der Auferstehung. Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird Gott auch durch Jesus die Entschlafenen mit ihm bringen. Die Bedeutung dieses Wortes halt wieder im letzten Vers, Vers 18. Deshalb dürfen wir einander trösten. Wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Aber jetzt lesen wir einmal das, was hier angedeutet wird im Vers. Denn die Formulierung verlangt, dass wir das so tun. Wir sollten diesen Vers jetzt ergänzen mit dem, das hier angedeutet wird. Wenn wir glauben, also lesen wir es einmal anders. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus starb und auferstand, und zwar für uns selbst, dann wird Gott nicht durch Jesus unsere Entschlafenen uns mit ihm bringen. Er wird das schon tun, aber für andere. Aber ich werde mit diesen Entschlafenen, die meine Geliebten waren, nicht vereint werden. Da liegt die Verdeutlichung von Vers 13. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die haben diese Hoffnung nicht. Wir haben sie, weil wir glauben, dass Jesus starb und auferstand. Und zwar an unserer Stelle. Deshalb müssen wir nicht im Tode bleiben. Gott wird die mit ihm bringen, die entschlafen. Das heißt, sie sind bei ihm. Wer wird sie bringen? Gott wird es tun. Wie? Durch Jesus. Hier klingt etwas an, das wir wohl auch an anderer Stelle, ich denke, Jesus sagt es. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er nicht von sich aus. Er wird geschickt, genauso wie er das erste Mal geschickt wurde. Gott sandte seinen Sohn in die Welt. Und wenn er wiederkommt, ist es Gott, der ihn dann wieder sendet, zu einem bestimmten Zweck, der in Hebräer 9 gegen Ende des Kapitels genannt wird. So wird Gott die Entschlafenen mit Jesus bringen, durch Jesus und mit ihm. Denn, weitere Begründung, das sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Hier haben wir wieder diesen Gedanken, dass Paulus ein Prophet ist, ein Sprachrohr Gottes. Er gibt Wort für Wort weiter, was Gott ihm mitteilt. Wir sagen es euch als ein prophetisches Wort. Dies ist jetzt Schriftwort, kommt hinzu. Es gab einen Zeitpunkt, dann gab es den ersten Thessalonicher Brief nicht. Dann gab es ihn und er kam zum Kanon hinzu, als Wort des Herrn. Doppelpunkt. Wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn Hinterbliebenen, welche Bedeutung hat diese Formulierung? kollidiert sie mit den Worten, die Jesus bereits gesagt hatte. In Matthäus 25. Nach langer Zeit kam der Herr wieder. Nicht nach kurzer Zeit. Nach langer Zeit. Oder in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Als der Bräutigam verzog, keine Naherwartung. Was meint denn Paulus hier? Nun, er spricht, wie wir immer sprechen. Gott spricht unsere Sprache. So sprechen auch wir. Wir sagen Dinge, die wir nicht so meinen. Wir meinen damit nicht, dass wir bis zu dem Zeitpunkt, wann das jetzt geschehen soll, nicht, dass wir unbedingt dann leben werden. Paulus spricht, wie wir heute sprechen. Dasselbe sagen wir. Wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn Hinterbliebenen. Aber da weiß ich nicht, ob ich nicht im nächsten Augenblick umfallen werde. Aber ihr wisst, was dann damit gemeint ist, wenn ich sage, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir und so entrückt werden. Ja, aber wenn ich sterbe, werde ich nicht entrückt werden. Dann werde ich auferstehen. Und dann natürlich entrückt werden, aber es sind die Lebenden, die entrückt werden. Die Entrückung ist etwas in diesem Text, das den Lebenden gilt, sagt Paulus. Wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn Hinterbliebenen, werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Das war offenbar die Befürchtung in Thessalonich, der er hier entgegenwirkt. Habt keine Bedenken, ihr werdet schon zusammenkommen. Wenn die jetzt gestorben sind, vielleicht sind einige auch wegen der Verfolgung umgekommen, das wissen wir nicht, der Bericht ist knapp, aber auf jeden Fall sind offenbar schon einige Gläubige gestorben. Und jetzt wissen sie sich nicht zurecht mit dieser Frage, obwohl Paulus schon einiges gesagt hatte über die Wiederkunft des Herrn, die hier war wohl eine Lücke. Und was ist es jetzt um die Entschlafenen? Denn das ist sein Thema. Die Entrückung ist das Thema von Vers 17. Weil er selbst, der Herr, ein sehr geläufiges deutsches Wort, wenn wir als Deutschsprachige dieses Wort in der Bibel lesen, sind wir verpflichtet, es von dem biblischen Zusammenhang zu füllen. Und zwar vom Alten Testament her. Dies ist der Name Gottes als Gott. Es ist ein Wort, das auch von Menschen gebraucht wird, auch im Hebräischen. Aber in diesem Fall ist es nicht ein Mensch nur, der vom Himmel kommt, sondern Gott selbst in Menschengestalt. Er selbst, Adonai, Elohim, Yahweh, wird wiederkommen, sichtbar, weil er Menschengestalt hat. Er selbst, der Herr, mit einem Befehlsruf. Er kommt mit einem Befehlsruf. Nicht mit seinem eigenen, sondern er gebraucht einen seiner Boten, um diesen Ruf erschallen zu lassen. Komme mit der Stimme eines erstrangigen Boten. An dieser Stelle darf ich vielleicht etwas sagen zum griechischen Wort Angelos. Das Griechische hat kein Wort für Engel. Das sollten wir uns merken. Es ist darauf, wenn es von himmlischen Wesen spricht, von Geistern, dann ist es darauf angewiesen, ein Wort zu gebrauchen, das etwas anderes bedeutet. Das heißt, es gebraucht dieses Wort und wendet es an auf himmlische Geister. Und dieses ist das Wort für Bote. Deutsch übersetzt heißt es Bote. Angelos heißt ein Geschickter, ein Bote, der mit einer Botschaft geschickt wird. Und weil die Engel Boten sind, kann man dieses Wort für sie verwenden. Das ist im Deutschen zu einem Spezialwort, zu einer Spezialbezeichnung geworden für diese Engel, für diese Geister. Und wenn wir heute Engel sagen, dann meinen wir nur diese. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht eine Übersetzung ist des griechischen Wortes, direkt, sondern dass wir hier schon selektiv übersetzen. Deshalb habe ich übersetzt Boten, damit wir lernen, vom Zusammenhang her zu denken und das richtig einzuordnen und nicht zu schnell Engel sagen, wo das nicht notwendig ist. Zum Beispiel in Offenbarung 2 oder Ende Kapitel 1, 2 und 3. Da steht dasselbe Wort. Aber da darf nicht zu schnell angenommen werden, dass es sich, was wir im Deutschen sagen oder nennen, Engel, dass es sich darauf bezieht. Auch an anderen Stellen. Denn sehr häufig wird das Wort Angelos für einen Menschen gebraucht oder gar für etwas anderes. Also einfach etwas, das geschickt wird, kann auch eine Sache sein. Also, es wird ein himmlischer Bote sein und wir dürfen ihn schon einen Engel nennen, denn er wird von Gott, ist von Gott geschaffen, einer der himmlischen Wesen, Engel. Und es ist ein erstrangiger. Mit anderen Worten, es gibt offenbar Ränge unter den himmlischen Boten, unter diesen himmlischen Geistern. Wie das aussieht, das wissen wir nicht. Und das sollten wir auch nicht zu schnell sagen, wenn wir es nicht wissen. Denn wir dürfen nichts hinzufügen zu Gottes Wort. Wir wissen nicht, wie viele Arten von Engeln es gibt oder himmlischen Wesen. Manchmal fragen wir uns, wie sind die Seraphim einzuordnen, die Cherubim? Wie sind die vier Lebewesen einzuordnen in der Offenbarung bei diesem großen Thema? Das wissen wir nicht, das ist schwer zu sagen. Wir begnügen uns mit den Angaben, die in der Bibel stehen. Wir lesen von Michael als einem Boten, der ganz besonders für Israel offenbar da zu sein scheint. Wir lesen von Gabriel. Aber ob es sieben Erzengel gibt, oder sieben erstrangige, das weiß ich nicht. Gut, machen wir Fortsetzung. 10 Minuten passen.